Herzlich willkommen zum NMA Fireside Chat, dem Podcast des Next Media Accelerator. Hier spricht das Team des NMA im Wechsel mit spannenden Persönlichkeiten aus der Medienbranche. Host dieses Mal ist Tatjana Büchler. Also viel Spaß! Diese Woche zu Gast im NMA Fireside Chat ist Alina Stiegler, Reporterin und Moderatorin für die ARD und den WDR. Aber eigentlich kenne ich Alina tatsächlich schon länger, denn wir haben uns vor gut 3 Jahren auf dem HSH Nordbank Run in Laufklamotten kennengelernt. Aber hört selbst.
Sehr gerne. Ich bin Alina Stiegler. Ich bin Moderatorin und Reporterin in der ARD. Wenn ihr morgens Fernsehen guckt, das erste, dann werdet ihr mich da quasi Kaffee trinken bei Love nach 9 sehen. Das läuft immer direkt nach dem MoMA. Wir starten quasi gut gelaunt in den Vormittag mit Informationen, mit vielen anderen Dingen, die vielleicht an dem Tag relevant sein können, aber eben auch viele nützliche Dinge aus dem Service- oder Unterhaltungsbereich. Und wenn ich das nicht mache, bin ich Reporterin beim NDR. Da bin ich quasi zuständig so für alles, was in Norddeutschland auch überregional relevant ist. Also wenn bei uns die Elf hier eröffnet wird oder wenn die G20 in Hamburg zu Gast sind, dann berichten wir ja für die ganze ARD. Und in dieser Redaktion bin ich Reporterin und habe da auch ein Hintergrund-Erklärformat mit den Kollegen von der Tagesschau damals ins Leben gerufen. Das nennt sich Kurz erklärt.
Wow, okay, also das hört sich schon mal ziemlich busy an, was du da alles irgendwie versuchst unter einen Hut zu bekommen. Wenn ich das richtig verstanden habe, du bist dann ja auch zwischen 2 Städten aktiv. Du pendelst dann immer viel, oder wie machst du das?
Genau, ja, ich pendel viel. Also ich bin sozusagen zwischen Hamburg und Köln und auch Berlin unterwegs, weil da komme ich ursprünglich her und da wohnt auch meine gesamte Familie und mein Freundeskreis und meine Omi vor allem, die dieses Jahr schon unfassbare 94 wird. Das darf sie gar nicht hören, weil der Geburtstag ist erst im September. Aber ich habe es gestern nochmal nachgerechnet und dachte, Wahnsinn, wie fit sie ist. Ja. Aber das ist auch ein Grund, warum ich natürlich so versuche, auch gerade in solchen Zeiten, wo man dann Angst hat, dass man sich lange nicht sehen kann, dass ich dann eben am Wochenende auch viel Zeit oder an freien Tagen da verbringen kann. Also ich bin im Dreieck quasi, springe ich regelmäßig umher.
Ja, wow, nicht schlecht. Und dann gerade sowieso, du sprachst es schon an, die Zeiten aktuell, die sind ja nochmal eine besondere Herausforderung. Ich weiß ja gar nicht, wie du das machst mit der Familie, Kontakt halten. Macht ihr da auch viel über Video, über Zoom? Wie funktioniert das bei euch?
Ja, meine Oma kann sogar, also die eben angesprochene, die kann sogar FaceTime mittlerweile. Das ist natürlich super, um auch sich regelmäßig zu sehen und damit die Enkelin kontrollieren kann, ja, ob es der Oma auch gut geht. Natürlich so, jetzt haben wir das natürlich viel gehandhabt, dass man einfach draußen mal spazieren geht und dass man sich so sieht. Das ist natürlich dann, wenn man in der gleichen Stadt ist, leichter möglich, als wenn man dann so aus der Distanz die ganze Zeit FaceTimet, weil das kennen wir ja alle, diese unendlichen Videochats, Sitzungen und auch das, was wir gerade machen, das ist natürlich toll, aber wir sind auch schon wieder vorm Monitor. Das ist natürlich für die Augen irgendwann doof und dann ist es schöner, wenn man sich so sehen kann.
Auf jeden Fall. Also immer versuchen, das so gut es geht auf Abstand dann doch hinzubekommen. Ne? Ja, ich bin auch, bei meinen Großeltern ist das so, die wohnen zum Glück in der gleichen Stadt. Also da habe ich einen kleinen Vorteil. Und da kann ich die dann immer vom Balkon besuchen gehen. Das ist immer ganz witzig. Dann sage ich denen kurz Bescheid, ich bin da. Und meistens verbinde ich das noch mit einer Laufrunde, komme dann vorbei und sage, ich bin dann und dann da. Und dann schnacke ich kurz mit denen und laufe dann weiter.
Aber man guck mal, jetzt ja legt sie aber ganz schön vor. Ne? Tatjana legt jetzt ganz schön vor. Ja. Alle, die das jetzt hören, denken sich, Mann, ich war ewig nicht mehr laufen und ich habe ewig nicht mehr die Großeltern besucht und sie macht das einfach alles zusammen.
Ja gut, aber das mache ich jetzt nicht jedes Wochenende. Also so wollte ich das jetzt auch nicht hier darstellen. Wollen wir die Wirklichkeit nicht verzerren. Du hast eben auch schon angesprochen, weil du ja so ein ganz diverses irgendwie Portfolio an Jobs hast, die du machst. Du bist auch ein großer ESC-Fan und bist da auch für tätig für Eurovision.de und machst diese Songcheck-Sendung und bist auch vor Ort und berichtest da und bist da ganz nah mit dran. Und letztes Jahr war das ja irgendwie für alle ESC-Fans so ein großer Schock, dass es abgesagt wurde. Also ich glaube, sollte das 65. Mal sein, ESC, und dann wird es ausgerechnet in dem Jahr abgesagt. Wie hast du das wahrgenommen? Wie war das für dich?
Also ja, ich muss ehrlich sagen, ich hatte mich gut im Griff, als die ersten Absagen und auch so natürlich auch Horrornachrichten damals im ersten Lockdown kamen, Betriebe, die sozusagen ihre Produktion runtergefahren haben, Europameisterschaften oder Olympische Spiele, die abgesagt wurden und so weiter, das kam ja sozusagen nacheinander. Und da habe ich immer noch so gut durchgehalten und dachte mir, ja, das ist irgendwie krass, aber ja, das schaffen wir schon irgendwie alle gemeinsam, da muss man jetzt durch. Und womit ich natürlich nicht gerechnet hatte, aber was natürlich ganz logisch war, natürlich kann auch ein ESC mit über 40 Ländern und Delegationen und Fans aus der ganzen Welt so gar nicht stattfinden. Und das hatte mir dann aber den Boden unter den Füßen weggezogen, weil das ist natürlich für mich, für Menschen, die da jedes Jahr berichten und auch noch Fans sind, ist es das Jahreshighlight. Im Mai ist der ESC und das ist sozusagen auch so eine innere Uhr, die man ja hat. Also es können vielleicht Fußballfans oder Olympiafans auch so nachvollziehen, die dann wissen, ja genau, alle 4 Jahre oder weiß ich, alle 2 Jahre kommt dann mein Highlight, da sitze ich die ganze Zeit vorm Fernseher oder verfolge das. Und so geht es mir ja auch und ich arbeite da auch total gerne und wenn das dann nicht stattfindet, da habe ich dann gemerkt, okay, die Sache scheint hier wirklich ernst zu sein und ja, das ja. Wie wir wissen, ist es ja auch so gewesen.
Absolut, das kann ich mir vorstellen. Und dann kannst du vielleicht jetzt, also ich weiß nicht, ob man das, man kann glaube ich schon sagen, es wird auf jeden Fall wieder ein anderes Format geben. Habt ihr da jetzt schon so einen Plan konkret, wie es in diesem Jahr dann aussehen wird?
Ja, also die Verantwortlichen hatten sich verschiedene Szenarien zurechtgelegt, was natürlich auch sehr schlau ist, damit man dann eben spontan reagieren kann. Es war jetzt auch angekündigt, dass es natürlich wahrscheinlich eher darauf hinausläuft, dass man jetzt nicht in dem Idealszenario, dass es so ist wie immer mit ganz vielen Fans sein wird. Die wollen sich jetzt auch nochmal Anfang März, glaube ich, final dann auch dazu äußern. Und wir persönlich auch im NDR gehen jetzt davon aus, dass es a, kleinere Delegationen sein werden als sonst, dass die wahrscheinlich auch hauptsächlich, man nennt das immer, in der Bubble bleiben, die Künstler und die Delegation, natürlich getestet von oben bis unten, aber da wird es jetzt auch nicht so die Möglichkeit geben wie früher, dass man da Interviews führen kann, dass es einen roten Teppich gibt, dass man die Künstler nochmal individuell vorstellen kann. Vielleicht ist es so, jetzt kommt wieder der Olympia- oder sportliche Vergleich, wie es auch eben da ist, dass die Reporter aus der ganzen Welt dann digital mit den Künstlern irgendwie zusammenkommen und Interviews führen. Das wissen wir aber alles noch nicht. Also es wird auf jeden Fall ein anderer ESC sein, aber die gute Nachricht ist, die Künstler dürfen in diesem Jahr auf jeden Fall mit ihren Songs antreten und wir werden dieses Lagerfeuer haben, dieses europäische und australische mittlerweile ja auch, wo wir dann uns im Mai versammeln werden. Und gerade sowas, finde ich, tut in dieser Zeit total gut, so einen kleinen Leuchtturm, so einen Ausblick zu haben und eben auch so ein bisschen in die anderen Länder zu gucken und gerade eben mal in andere Länder zu gucken und nicht Corona-Nachrichten zu haben, wie impfen die oder was machen die, sondern einfach zu gucken, ach guck mal, jetzt haben die Ukrainer dieses Lied gewählt und das ist ja eine lustige Band oder was macht der Typ denn da? Und so ein bisschen Zerstreuung und Positivität, Hoffnung, ich glaube, das brauchen wir gerade alle, deswegen freue ich mich sehr auf diesen ESC.
Absolut, du sprichst mir aus der Seele mit dem Hoffnungspunkt und der Ablenkung auch, dass man irgendwie dieses ewige Thema jetzt langsam echt nicht mehr hören kann. Und wenn es jetzt die Möglichkeit gibt, da so hybride Events zu machen, ist das ja wirklich eine tolle Lösung im Rahmen des aktuell Möglichen einfach.
Ja, total.
Und jetzt kommen wir wieder zurück, Dreieck. Ich glaube, ich werde da noch ein bisschen häufiger drauf rumreiten heute. Und zwar, du bist Berlinerin, aber du hast auch eine ganz enge Beziehung zu Hamburg, denn du hast da auch lange gelebt, bist da zur Hamburg Media School gegangen, hast da dein Volontariat beim NDR gemacht. Also der Medienstandort Hamburg ist dir gut bekannt. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, was kann Hamburg noch besser machen oder was kann Hamburg allgemein besser machen, um dort noch attraktiver zu werden, vor allen Dingen auch im direkten Vergleich, den du ja selber hast, zu Berlin?
Ja, ehrlich gesagt, also mir fallen gleich mehrere Sachen ein, aber ich will natürlich Hamburg erstmal loben, weil ich habe da natürlich sehr schöne Zeiten erlebt und lebe seit über 10 Jahren in Hamburg und arbeite ja auch da. Also Hamburg macht vieles schon sehr, sehr gut, muss man sagen. Das ist nicht zu Unrecht natürlich der Medienstandort oder einer der führenden 3 Medienstandorte in Deutschland, die wir haben. Allerdings ist mir damals auch als Studentin aufgefallen, dass viele Dinge vielleicht auch noch niedrigschwelliger sein können. Also ich hatte das Glück, in der Hamburg Media School, du hast es gerade angesprochen, da TIDE, den Bürgerkanal vor der Tür zu haben. Und da konnten wir viele Dinge ausprobieren. Das war aber natürlich auch immer nur einer kleinen Gruppe von Menschen vorbehalten. Also klar, die sich dann bei TIDE engagieren. Ich denke mal, der Bedarf ist aber vielleicht noch viel, viel größer in der Stadt und auch noch in ganz anderen Bereichen. Also Förderung und Angebote für Kreative zu haben, das ist total wichtig, damit überhaupt erst Dinge wachsen können, damit Menschen sich auch trauen, mit ihren Ideen erstmal loszulaufen. schaffen. Wir haben in Deutschland natürlich auch immer so ein bisschen das Problem, dass wir eine Gesellschaft sind, die auf Leistung guckt und die das Scheitern nicht so gerne sieht. Deswegen ist es eben meiner Meinung nach immer noch sehr schwierig, ein Unternehmen zu starten. Oder ich habe das selber mitbekommen, Filme zu produzieren. Da hatten wir, wie gesagt, in der Uni wieder tolle Möglichkeiten. Aber dazu musstest du erstmal einen der begehrten Plätze in der Uni bekommen. Und du konntest jetzt nicht einfach so sagen, ich habe hier ein tolles Drehbuch. Das war natürlich dann wenigen vorbehalten, die vielleicht dann eben schon einen kleinen Namen hatten oder die so eine Uni im Hintergrund hatten. Aber es gibt darüber hinaus ja noch viele Kreative, auch Queransteiger. Und da würde ich mir wünschen, dass es da Räume gibt, konkret, wo man sich versuchen kann, wo man mit diesen Ideen hinkommen kann, ohne dass man vielleicht schon irgendwie den Studenten-Oscar gewonnen hat, wenn man jetzt beim Film bleibt. Und natürlich auch Gründer mit Ideen kommen können, weil auch die brauchen natürlich wieder Menschen, die das Ganze vorantreiben. Das ist toll, dass wir sowas schon haben in Hamburg, aber das müsste meiner Meinung nach auch noch mehr auf branchenübergreifende Vernetzung gucken. Also wir können ja alle viel voneinander lernen und ich habe das Gefühl, dass es in Hamburg oft auch noch so ein bisschen getrennt ist. Also mein einer Wunsch ist niedrigschwelligere Förderung, nenne ich es mal so grob. Und der zweite ist, dass uns mehr vernetzen, auch zwischen Branchen, die jetzt vielleicht im ersten Moment gerade jetzt nichts voneinander haben, aber vielleicht in der Zukunft voneinander lernen können oder zumindest so bestimmte Do's und Do-Nots austauschen können. Und da fehlt mir das, da gibt es dann sozusagen so bestimmte Zweige, die immer gut untereinander vernetzt sind, aber warum sollte nicht auch, weiß ich, ein Verlag mehr mit Internetfirmen sich austauschen? Ist ja völlig klar, dass die voneinander lernen können. Und wir müssen es natürlich, gerade wo ich Verlage anspreche, schaffen, auch Hamburg als die Verlagsstadt, Medienstandort und eher Verlagsstadt, in Richtung digitale Stadt auch zu führen, dass sich noch mehr Internetfirmen wie Google zum Beispiel in Hamburg verlieben und da ansiedeln und da auch bleiben wollen, weil davon werden wir alle letztendlich profitieren.
Absolut, aber gut, dass du das auch gerade schon ansprichst. Wir versuchen da ja so ein bisschen anzusetzen mit dem Next Media Accelerator und eben auch dieses Ecosystem, so gut es geht, auszubauen. Also zum einen zusammen mit den Hochschulen, wie mit der HMS zum Beispiel und auch mit Facebook haben wir tatsächlich gerade eine gute Partnerschaft und setzen mit denen Masterclasses auf, wo es unterschiedliche Themenbereiche gibt, die sich eben besonders auch an Verlage richtet und an Journalistinnen, um so Themen anzuschauen. Heute gab es zum Beispiel was zum Thema Podcast, nächste Woche gibt es was zum Thema Newsletter, also da so gezielt das Wissen zu erweitern und sich weiter auch zu vernetzen natürlich. Und dann gibt es nochmal so ein kleines Ecosystem. Es gibt diese Standortsinitiative Next Media Hamburg, die sich ganz stark auch an Gründerinnen richtet, die gerade so von den Unis kommen mit irgendwelchen neuen Ideen und die wirklich Lust haben, was auf die Beine zu stellen und da eben anzusetzen, zu sagen, hey, wir fördern euch und bitten euch Mentoring etc. Und wenn die dann eine ausgereifte Idee haben, im Idealfall kommen die dann zu uns, zum Next Media Accelerator. Das ist nochmal ein großer Unterschied. Das ist nämlich immer, der sorgt häufig für Verwirrung. Aber wir sind diejenigen, die dann wiederum die Startups rauspicken und in die Startups investieren, wenn die schon weiter sind. Und da gibt's auch wieder drei verschiedene Optionen, die wir anbieten. Es gibt bis zu 50.000 Euro, die wir tatsächlich bereitstellen können und bringen dann eben diese Startups weiter und eben wieder auch mit den Medienhäusern zusammen. Denn das ist bei uns ganz spannend, dass eben die Medienhäuser bei uns auch investiert sind, aber wie eben auch die Startups wiederum mit den Connecten in so einem geschlossenen Rahmen, der nennt sich, oder in einem geschützten Rahmen vielmehr, der nennt sich Easy-Testing-Projekte. Und da können beide Seiten gut voneinander lernen und sich durch iterierendes Feedback immer weiter verbessern jeweils. Die Startups können an ihrem Produkt arbeiten und die Medienhäuser bekommen halt diesen Wissensvorsprung von dem Startup und können da gemeinsam ganz tolle Sachen entwickeln. Und da gibt es jetzt eins, Botox, das war gerade so ein ganz toller Fall. Die sind da quasi einmal so wie so ein Streber durchgewandert. Also die haben angefangen bei Next Media Hamburg, haben da dieses Inkubator-Programm durchgemacht. Dann haben wir die dort gesehen, gescoutet und gesehen, die sind schon super weit, haben die direkt zu uns mit übernommen und letztendlich konnten sie dann bei unserem Investor und Partner der DPA in den Marketplace, den sie neu gestartet haben, DPA ID, mit integriert werden. Also das war so einmal so ein Durchlauf und das ist natürlich so ein Fall, wollen wir natürlich so oft es geht irgendwie anstreben und da eben die Rahmenbedingungen so setzen. Aber wir haben halt auch gemerkt, Hamburg hat halt nicht nur am Standort selber was zu bieten, sondern eben auch darüber hinaus so auf europäischer Ebene. Also da sind wir jetzt auch an zwei EU-Projekten beteiligt und wo du sagtest, auch über die Branchen da ein bisschen hinausgucken.
Auf jeden Fall.
ganz witzig. Genau, wir haben nämlich ein EU-Projekt, das sich mit der Vernetzung von Medien-Startups und Künstlern auseinandersetzt. Und
die, super, ja.
Die bauen dann auf gemeinsame Projekte und da bin ich auch schon ganz gespannt. Also da ist jetzt gerade die Bewerbungsphase durch und was da so für Projekte bei rumkommen. Ich kann mir so, es ist noch relativ abstrakt, was dabei rumkommt, aber Kreative und Medienschaffende aufeinander zu werfen, ist, glaube ich, nicht verkehrt für überraschende Ideen am Ende.
Auf jeden Fall. Nee, das ist, und das gab's tatsächlich in meiner Studienzeit, die liegt jetzt auch schon bestimmt vielleicht 8 bis 10 Jahre oder so zurück. Da gab es natürlich viele Möglichkeiten, Praktika zu machen und so, aber dass man sozusagen mit seinen Ideen, die man ja als Student oder in der Ausbildung oder eben als Mensch, der mit einem ganz frischen Blick in die Branche kommt, hat, diese Ideen konnten wir jetzt nicht so ganz konkret irgendwo hintragen. Da waren die Hürden noch sehr, sehr viel höher. Das hat sich natürlich alles verändert in den letzten Jahren, aber es muss sich noch weiter verändern, damit man dieses Potenzial, was in Hamburg ja da ist, von den Kreativen nutzen kann, ne? Und damit man das eben ja auch branchenübergreifend, dass wir voneinander lernen können. Also super, dass es
genau. Und wir hatten eben gerade schon das Thema, du hattest auch erzählt, dass du für das Format kurz erklärt auch zuständig bist, beziehungsweise mit kreiert hast und das richtet sich ja vor allen Dingen an diese jüngere Zielgruppe auch, an die Gen Z, wenn man so will. Und da ist jetzt im letzten Jahr wieder die Gym-Studie rausgekommen, die kommt ja einmal jährlich raus, Jugendinformation Medien, glaube ich. Und die haben festgestellt, dass die Jugendlichen allgemein mehr Online-Zeit verbracht haben. Wenig überraschend, weil ja Corona, ne, viel zu Hause, Lockdown, nichts anderes zu tun. Aber was immer wieder auch dort ersichtlich wird, wie wenig Zeit einfach auf die Informationssuche verwendet wird. Also da war mit 11% Online-Anteil für Informationssuche, das war das Geringste. Da erkennt man eben, dass die Information anscheinend nicht dort gesucht wird oder beziehungsweise die Formate vielleicht auch die Jugendlichen dort nicht ansprechen können. Wie nimmst du das wahr? Ihr habt ja mit der Tagesschau eigentlich auch und mit kurz erklärt auch Formate auf TikTok, auf Instagram, wo ihr euch an diese Zielgruppe richtet. Hast du da Beispiele, wo das gut läuft oder vielleicht auch, wo ihr sagt, das ist nicht so gut angekommen?
Also wir waren, ich muss ein bisschen zurückspulen, weil kurz erklärt natürlich auch schon fast wieder in diesem schnelllebigen Rhythmus, ja, gar nicht mehr natürlich das jüngste, fresheste ist, was wir haben, sondern du hast es gerade selber gesagt, die Tagesschau ist jetzt auch auf TikTok, das machen Kollegen von mir total erfolgreich. Bei Instagram haben wir auch innerhalb von kürzester Zeit die Millionen geknackt als erste deutsche Nachrichtenmarke auf diesem Markt. 2019 war das schon und es hat sich natürlich jetzt auch schon wieder verdoppelt. Also da sind wir sehr stolz oder da kann ich nur meinen Kollegen Beifall applaudieren, weil das natürlich super läuft. Aber es kann natürlich immer noch überall besser und schneller laufen. Und da sind die Kollegen dann eben auch mit TikTok ganz schnell hinterhergezogen. Ich glaube, was da sehr gut funktioniert, ist, dass wir uns auch in der Ansprechhaltung ein bisschen verändert haben. Du hast natürlich immer noch die seriöse Tagesschau-Marke, also die für Glaubwürdigkeit, für Fakten, für Recherchen steht. Aber du hast eine, sag ich mal, etwas unmittelbarere Ansprechhaltung von den Präsentatoren und Präsentatorinnen, die da auf TikTok unterwegs sind und natürlich auch eine etwas, muss man ja auf TikTok, sag ich mal, deutlich verkürzte oder vereinfachte Nachrichtenübermittlung hinzufügen. Mir fehlt gerade das Wort. Das, glaube ich, funktioniert total gut. Gleichzeitig sehe ich das Ganze auch so ein bisschen besorgt, weil ich denke, oh Gott, da sind natürlich auch noch ganz viele andere Menschen, die Informationen vermitteln wollen auf TikTok und auf den anderen Plattformen und wie schaffen die Jugendlichen das, ihre eigene Medienkompetenz zu entwickeln, wenn sie das vielleicht nie so richtig gelernt haben. Also ganz klassisch war es ja früher so, da gab es zu Hause vielleicht Tageszeitungen in manchen Haushalten oder man hat dann eben um 20 Uhr die Tagesschau oder ZDF-Nachrichten geguckt oder in einem anderen Programm, ich kann jetzt immer nur fürs Erste sprechen und darauf, auf dieser Grundlage konnte man sich dann und natürlich auch dessen, was man in der Schule im Deutschunterricht gelernt hat, dann so ein bisschen selber die Nachrichten zusammensammeln. Man hatte eine Idee davon, was ist eigentlich ein Unterschied zwischen einem Beitrag und einem Kommentar? Also wo ist Meinung vertreten und wo sind das wirklich Nachrichten und woran erkenne ich auch Quellen? Also welche Quellen verwendet wurden für die Artikel? Und das sehe ich sehr besorgt, weil ich glaube, das ist bei manchen Plattformen oder also bei manchen Generationen jetzt auch gar nicht mehr so vorhanden. Und da würde ich mir wünschen, da sind wir jetzt schon bei dem, was ich mir wünsche. Habe ich gut deine Frage ganz gut umgehen. Aber ich versuche den Punkt noch zu Ende zu machen, dass diese Medienkompetenz natürlich entweder, klar, zu Hause idealerweise schon gelehrt wird, aber eben auch in der Schule. Diese neuen Plattformen, da müssen sich Lehrer halt auch schneller bewegen, im Kopf mitbesprochen werden und den Kindern weiterhin aber auch beigebracht wird, wie erkenne ich eigentlich Quellen und wie erkenne ich eigentlich Fake News, kann sowas dann unterscheiden. Ich glaube, und jetzt komme ich wieder zurück zu deiner Frage, was bei uns total gut lief, und das war bei Kurz erklärt, das ist ja schon vor über 5 Jahren entstanden, eher quasi ein Produkt, Nebenprodukt, was uns überrascht hatte, dass viele Lehrer auf uns zukamen, die gesagt haben, Mensch, euer Kurz erklärt da zum Thema, ich habe mal eins gemacht zum Thema, warum Wählen wichtig ist, also warum sollte man zur Wahl gehen, weil es ja dennoch leider immer sehr viele Nichtwähler bei jeder Bundestagswahl gibt und Landtagswahl, warum ist es meine Stimme, meine kleine Stimme, warum ist die wichtig, das habe ich erklärt, in meinem Kurz erklärt, und das sind dann immer so Dinge, die Lehrer toll finden, zum Beispiel, wenn sie Unterrichtsstoff neu besprechen. Die nehmen das teilweise so als Auftakt, so nach dem Motto, guck mal hier, wir gucken uns mal ein kurzes Video an und dann steigen die tiefer ins Thema ein. Und viele Kollegen von mir sind auch mal an Schulen gegangen und haben da Vorträge gehalten. Also wir hatten da einen tollen Austausch mit Schulen, ohne dass wir das natürlich so geplant hatten. Und das freut uns natürlich immer, wenn unsere Recherchen eben als ja zum Lernen für Klausuren oder sogar eben zur Unterrichtsvorbereitung genommen werden. Das ist super und ich glaube, dass zum Beispiel jetzt so Medien wie TikTok, die sind ja eher noch schneller lebig als das Kurz erklärt, was ja so für Themen steht. Das kannst du auch noch 2 Jahre später vielleicht dir angucken. Und es ist noch aktuell. Und TikTok vermittelt halt die aktuelle Nachrichtenlage oder die Tagesschau versucht über TikTok dann die aktuelle Nachrichtenlage zu vermitteln. Und das machen sie jetzt auch. Ich kann es natürlich immer nur so in der Konkurrenz zu anderen Medien wahrnehmen. Das machen sie auch sehr erfolgreich. Trotzdem ist es ein Problem, und das hattest du ja gerade angesprochen, dass es einfach immer noch nicht, dass immer noch nicht genug Nachrichten konsumiert werden von der Generation Z. Und da ist eben die Frage, wie kriegen wir die dazu, auch selber Nachrichten, und zwar vertrauenswürdige, zu konsumieren.
Genau, wie du schon sagtest, absolut. Ich bin auch ein großer Fan davon, dass irgendwie so Medienkompetenz an den Schulen einfach auf den Lehrplan gehört. Weil das
auf jeden Fall.
Es wird immer wichtiger. Es ist ja auch so eine große Informationsflut. Und da sich erstmal durchzunavigieren und dann zu schauen, okay, wo finde ich diese Quellen überhaupt? Ne? Und wie überprüfe ich das, dass ich dann nicht nur eine Quelle habe, sondern vielleicht sogar zwei? Und dann weiß ich letztendlich, das so ein bisschen so einzuordnen. Das denke ich auch, dass das sehr, sehr wichtig ist und auch in Zukunft noch wichtiger werden wird. Wir waren ja schon jetzt bei dem Thema TikTok im Allgemeinen. Das ist ja auch das aktuelle Lieblingsmedium, sag ich mal, der Generation Z. du hast es auch schon so ein bisschen angerissen, dass da natürlich auch sowohl Chancen liegen, das schnell zu vermitteln, diese Schnelllebigkeit, also schnell irgendwie News dazu zu übermitteln, aber welche Gefahren siehst du da vielleicht dann auch drin in dem Trend?
Ja, ich meine, wir sehen das ja immer wieder an irgendwelchen gefährlichen Challenges, die es da gibt, ne, die nachgemacht werden. Dann verletzen sich Kinder oder Jugendliche mitunter, oder es kommt sogar zu ganz schrecklichen Todesfällen infolge dieser Challenges. Also die Gefahr generell, die ich da sehe, ist, dass das hatten wir. Jetzt, es hört sich immer wahnsinnig alt an, wenn ich sage wir, und wir sind es ja noch nicht mal. Aber in meiner Schulzeit, da ging es vielleicht darum, irgendwie, dass man einen coolen Pulli trägt oder irgendwie die neuesten Sneaker. Und jetzt geht es natürlich so ein bisschen um Anerkennung, Aufmerksamkeit, wie viele Likes, wie viele Kommentare. Das ist richtig messbar geworden, ja. Damals konnte ich gar nicht messen, wie viele Leute mich jetzt cool finden auf meinem Schulhof oder nicht. Und mittlerweile ist der Schulhof auch nicht nur begrenzt auf deinen kleinen Ort, wo du zur Schule gehst, sondern die ganze Welt ist dein Schulhof. Und das ist natürlich erstmal grundsätzlich gefährlich. Das hat, glaube ich, gar nicht so viel mit der Plattform zu tun. Das sehen wir auch auf anderen Plattformen. Bei TikTok ist es aber nur leider so, dass wir natürlich immer noch nicht genau wissen, was passiert mit unseren Daten, was wird da genau gespeichert, von wem. Das ist für mich eine große Gefahr. Und eben auch, dass man natürlich auch nicht immer überprüfen kann, wer ist da auch noch unterwegs. Ne? Also sind das immer auch andere 14-Jährige, mit denen jetzt da kommuniziert wird? Oder sind das vielleicht dann doch irgendwelche, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, bösen Menschen, die da schlechte Absichten haben. All das ist natürlich total schwierig geworden, und da braucht es meiner Meinung nach mehr Kontrollmöglichkeiten. Das ist natürlich nicht jeden Elternteil, nicht jede Mutter oder Vater dürfen sich immer das Handy der Kinder dann schnappen, und sollen sie vielleicht auch gar nicht. Das muss natürlich auch auf der Plattform irgendwie sichergestellt werden, dass da keine Hassrede, keine rassistischen Äußerungen, all diese Gefahren, pornografische Inhalte, das ist immer noch eine Riesenbaustelle da.
Ja, das sehe ich auch so. Und wo du das schon ansprachst, dass so ein bisschen Content auch irgendwie kontrolliert wird oder dass man irgendwie schaut, was da hochgeladen wird, das spielt ja auch so ein bisschen in dieses Thema Faktencheck, Missinformation rein. Wie siehst du das? Was hältst du da von so Diensten oder Ansätzen, wie zum Beispiel jetzt bei dem neuen Twitter-Dienst Birdwatch, wo das ja so community-getrieben ist, dass wenn es irgendwie Hassrede gibt oder so, dass man das melden kann? Denkst du, dass das die Zukunft ist?
Also auf jeden Fall finde ich es gut, dass man Dinge kennzeichnen kann, dass man sagen kann, Achtung, das sind falsche Informationen und das wird jetzt auch so gekennzeichnet. Aber da ist natürlich auch wieder die Frage, wer kennzeichnet das? Ist das die Plattform selber? Gibt es da so eine Art Redaktion, Faktenchecker, die in einer gewissen Weise auch eine Unabhängigkeit haben? Oder kann man das vielleicht tatsächlich, wie du es gerade gesagt hast, über so eine Community lösen, sowas ein bisschen wie eine Wikipedia-Faktencheck-Crew, die unterwegs ist und funktioniert das auch? Weil natürlich gibt es auch da, kennen wir ja auch von Wikipedia immer viele Meinungen. Und manchmal ist es auch nicht immer schwarz-weiß. Also es ist, das ist, glaube ich, schwierig. Aber dass es das überhaupt gibt, finde ich wichtig, weil viel zu lange solche Dinge einfach frei im Internet einsehbar waren und auch wirklich zum Teil wirklich ganz schlimme Verdrehungen bis hin zu Dingen, die einfach sogar strafrechtlich relevant werden auf einmal im Internet standen. Ich habe die Erfahrung auch selber schon gemacht, versuche mal sowas anzuzeigen. Das ist gar nicht so leicht. Da meldet sich dann in 3 Monaten vielleicht mal eine überforderte Polizeidienststelle, die halt ganz viel natürlich bearbeiten muss, nicht nur irgendwie meine Meldung zum Thema, da hat sich aber jemand jetzt irgendwie strafrechtlich relevant geäußert, bitte verfolgen Sie das doch mal. Das ist natürlich wichtig, dass das getan wird, aber das ist dann, sag ich mal, die vielen Wochen später dann einfach auch schon wieder zu spät, da haben das dann schon viel zu viele Leute gelesen und oder die Bilder gesehen und dann kann man da auch nicht mehr so viel machen. Das ist dann wichtig, dass es im Nachgang verfolgt wird, aber da sind so Kontrollgremien, ich weiß gar nicht, wie wir es nennen, und Funktionen schon wichtig auf den Plattformen. Und Community-Kontrollformen sind natürlich auch sehr, sehr gut, weil dann hat das natürlich auch ein bisschen was Demokratisches.
Genau. Und was hältst du in dem Kontext von künstlicher Intelligenz?
Ja, da sind wir wieder bei meiner großen Angst. Du merkst, ich bin ein sehr ängstlicher Mensch. Sehr, wenn es ums Internet geht, nein. Aber da ist natürlich auch die Frage, oh Gott, wer hat denn diese künstliche Intelligenz geschrieben? Wer hat die sozusagen angefüttert? Was hat die gelernt? Genau, also und von wem? Da bin ich natürlich auch erstmal so ein bisschen vorsichtig. Ich finde, unsere Gehirne funktionieren dann vielleicht, Gott sei Dank, immer noch ein bisschen besser. Allerdings, ich meine, man kann das natürlich, ja, oder wir hatten ja das Problem, kennen wir ja von Instagram, dass dann bei pornografischen Inhalten eben, ich glaube auch, da zum Teil eine künstliche Intelligenz greift, die dann aber eben auch Dinge zensiert, die eigentlich gar nicht zensiert. Genau, weil, weiß ich, eine Mutter gerade ihr Kind stillt und das warum auch immer gepostet hat, das ist ja ihr gutes Recht, das zu posten, wenn sie es möchte. Und das ist dann natürlich kein pornografischer Inhalt und warum sowas dann sozusagen rausgefischt wird. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das auch durch künstliche Intelligenz zum Teil passiert vielleicht oder Leute das einfach gemeldet haben. Das ist halt immer so das Schwierige, ne? Also von daher, da bin ich eher so ein bisschen skeptisch.
Ja, da bin ich auch ganz bei dir. Es ist immer so eine Gratwanderung, ne? Also einerseits kann man das natürlich nicht unmoderiert stehen lassen und möchte auch vor diesen Inhalten schützen. Andererseits kommt man dann auch ganz schnell in diesen Bereich, naja, das ist ja Zensur. Also genau. Das ist immer dieses Spannungsfeld, wo ich das einfach selber super schwierig finde. Und da warte ich auch noch auf das Startup, dass das lösen kann. Das darf ich den gerne bei uns bewerben und die halt auch ein tragfähiges Geschäftsmodell haben, weil das ist bei uns immer so das Problem. Es gibt ganz viele Startups, die sich auch mit diesem Thema Fake News, Missinformation auseinandersetzen. Also wir hatten jetzt zum Beispiel IndieFrame, die haben sich mit dem Thema Quellenchecken auseinandergesetzt, was Bilder angeht. Also da, die haben eine künstliche Intelligenz entwickelt oder darüber laufen lassen, jetzt die Berichterstattung aus Kriegsgebieten zum Beispiel angeht. Da wusstest du dann wirklich, es kam wirklich aus diesem Kriegsgebiet und ist nicht eine ähnliche Aufnahme, aber von ganz woanders. Und das ist natürlich wahnsinnig wertvoll. Nur da ist wiederum das Problem, wie baut man da ein Business Model drauf auf? Weil das ist natürlich was man nicht gerne bereitstellt, aber wie lässt sich darüber wiederum dann ein Revenue oder einen Umsatz generieren? Das ist dann die andere Frage, die es zu lösen gilt. Und das ist auch wieder so eines, was wir noch versuchen, wo wir noch ein Team suchen, dass das so wirklich perfekt hinbekommt.
Also diese Frage müssten jetzt natürlich meine Chefs beantworten, aber ich könnte mir vorstellen, dass Nachrichtenredaktionen sich freuen würden. Ich habe das noch im Volo gelernt, wie man tatsächlich solche Bilder, also was es für Tricks gibt, diese Bilder sozusagen sozusagen zu verifizieren. Aber ja, da muss halt erstmal in so einer Redaktion, stell dir mal vor, es ist irgendwo Nacht und es passiert ein Anschlag und dann gibt es irgendwelche Bilder auf Twitter und dann sitzt da nur einer, der vielleicht sowieso total überfordert ist gerade und kann nicht
genau,
nebenbei
Nacht auf dem Bild geholt.
Genau, kann ich nebenbei noch diese Sachen checken. Das ist bei einer Vollbesetzung anders und da könnte ich mir vorstellen, könnte sowas ja gut eingesetzt werden, aber da bitte gerne mal die Chefs fragen.
Ja, genau. Da nochmal Zugriff nehmen, bitte. Genau. Werde ich mir merken, notiere ich mir.
Sehr gut.
Genau. Und vielleicht, wo wir jetzt nochmal bei diesem Medieninnovationsthema im Allgemeinen sind, wenn du eine Kristallkugel hättest, was meinst du, was wäre da drin zu sehen für dieses Jahr? Wie wird sich da die Medienlandschaft noch, ja, vor dem Hintergrund Corona-Pandemie, die ja jetzt nun doch noch nicht zu Ende ist und sich noch länger ziehen wird, als wir alle gehofft haben, wie wird sich die Medienlandschaft da verändern?
Also ich glaube, wir haben alle jetzt gelernt, viel mehr mit unserem Computer anzustellen beziehungsweise Videochats auszuhalten und viele Menschen haben einfach viel mehr Podcasts gehört und es sind neue soziale Plattformen auf den Markt gespült, so wie Clubhouse. Ich glaube, dass es da auch so ein bisschen weitergehen wird. Ich weiß nur nicht, ob das nicht dann eher sozusagen so ein kurzfristigeres Phänomen ist. Also ich glaube, du wirst in den Nachrichtensendungen oder beziehungsweise in Sendungen wie meiner Sendung in Live nach 9 noch lange Interviews per Videochat sehen, weil es einfach noch nicht, es ist noch nicht so sicher. Man kann jetzt einfach nicht mehr quer durch Deutschland reisen für ein Interview im Studio und da dürfen dann auch gar nicht so viele Menschen ohne Maske rumlaufen. Also das werden wir noch weiter sehen. Das ist natürlich aber auch ein großes Plus, weil wir die Möglichkeit haben, viel kurzfristiger, also mit Menschen zusammenzukommen, die uns eine Einschätzung von vor Ort geben können oder als Interviewpartner die zu gewinnen. Allerdings ist da zum Beispiel, sehen wir jeden Tag wieder, ob das jetzt nur an der Internetleitung liegt oder eben an den Dienstleistern, das ist noch sehr ausbaufähig. Also der Ton, das Bild, ich sehe immer noch in viele Nasenlöcher. Also wenn es da sozusagen, ja, das ist so, ne? Aber wenn es da sozusagen bessere Tools gibt, ich glaube, dass das auf jeden Fall eine Erleichterung wäre. Das könnte ich mir vorstellen. Das ist jetzt eher so im technischen Bereich. Mhm. Ich glaube aber auch, dass es noch mehr Formate geben wird, die so funktionieren, also wie Podcasts, vielleicht eben dann mit Videochat, wo mehrere Leute diskutieren, so Talk-Formate, weil die Leute natürlich auch so ein bisschen auf Unterhaltung schauen oder lechzen und sich so ein bisschen zerstreuen wollen. Ich glaube, dass es da noch viel, viel mehr geben wird, auch von der ARD, aber eben auch aus privaten Initiativen heraus, das alles so ein bisschen mehr zu bündeln. Also mir fehlt oft der Überblick, weil ich ganz viel höre und mitkriege, aber dann gar nicht mehr weiß, wo habe ich das nochmal gesehen, wo finde ich das und so eine Art kuratiertes Angebot all dieser Dinge, das könnte zum Beispiel was sein, was in meiner Glaskugel zumindest rumschwimmt.
Also sowas wie Netflix oder Spotify.
Genau,
also
aber
sortiert einfach noch.
Genau, für Podcasts und für Videocasts, so nenne ich es jetzt mal. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass es sowas bald geben wird. Und sonst, hier ist die Idee, for free.
Ja, okay, komm zu uns, gründe kurz was und dann kommst du einfach zu uns.
Okay,
dann machen wir das groß. aber du hast gerade schon ein super Stichwort genannt. Das war nämlich auch eine Frage, die ich eigentlich auch sowieso noch gestellt haben wollte. Clubhouse, der Hype Train, der ist ja jetzt schon ein bisschen langsamer geworden, aber nach wie vor da. Wie stehst du dazu? Bist du da selber aktiv? Wie findest du, ist das Tool nutzbar für, oder die App nutzbar für Journalistinnen? Ist das hilfreich oder macht es irgendwie die Sache schwieriger? Weil jetzt zum Beispiel gab es ja den, ich aushöre mal dieser Frage, aber es gab ja dieses Glatteis, diese Äußerung zum Beispiel von Bodo Ramelow, der dann sich da ganz unbedarft geäußert hat, was wiederum aufgegriffen wurde, was ja so ein bisschen auch da wieder reinspielt in das Thema Personen in dem öffentlichen Interesse. Was darf jetzt zitiert werden, worüber darf berichtet werden, worüber nicht? Ist da Clubhouse ausgeklammert und ist das quasi dein persönlicher Rückzugsraum, wo du einfach mal irgendwas raushauen kannst und dann hinterher wird es nirgendwo aufgezeichnet und keiner hat es jemals gehört, außer die Leute, die tatsächlich da waren. Wie siehst du das?
Also falls Bodo Ramelow oder andere Politikerinnen und Politiker da noch Beratungsbedarf haben, das kann ich jetzt mal hier kurz an dieser Stelle dann äußern. Ich glaube, ein Raum mit 500 Zuhörern oder mehr, das ist ja wirklich eine mittlere Größe, ist natürlich kein geschützter Raum mehr. Da kann man sich jetzt auch nicht darauf berufen, dass das doch alles privat war, wenn man da mit 500 fremden Menschen spricht. Und wenn man das nicht weiß, dann ist es ja noch schlimmer, wenn man sozusagen wenn ihm oder anderen, ich will jetzt mich gar nicht auf ihn einschließen, da die Kompetenz Kompetenz dafür fehlt, das einzuschätzen. Es ist natürlich kein privater Raum mehr in dem Moment, wo so viele Leute zuhören, auch wenn die Zugangsbeschränkungen ja immer noch bei Clubhouse so sind, dass eben das nicht so barrierefrei ist, dass nicht jeder dahin kann, dass eben genau auch nicht alle dran teilnehmen können. Das ist auf jeden Fall ein Problem, was Clubhouse hat. Aber, also was ich von Anfang an dachte, das ist natürlich genau zur richtigen Zeit gekommen, weil früher sind wir Journalisten dann auf der Republika gewesen oder bei Netzwerk Recherche in Hamburg beim NDR und sind da von einem Raum zum anderen gegangen und konnten ganz interessanten Panels zuhören. Und das fällt natürlich jetzt so ein bisschen flach oder beziehungsweise es gibt's noch digital, aber Clubhouse bietet das halt jeden Tag an und du kommst da rein, bist dann auf einmal mit Menschen zusammen, die du von Twitter kennst, vom Lesen. Und das ist natürlich mal interessant, deren Stimmen zu hören und die auch ein bisschen vertiefter zu haben in zu bestimmten Themen. Ich glaube, dass die Vernetzung super ist. Also ich alleine bin mit Menschen jetzt schon zusammengekommen, einfach weil ich in interessanten Räumen war, die ich vorher gar nicht kannte oder wo ich gar nicht wusste, was die genau machen oder wozu die sprechen. Das weiß man bei mir wahrscheinlich auch nicht immer, dass ich jetzt nicht nur zum ESC was sagen kann oder zu irgendwelchen Großereignissen, die in Deutschland passieren, für die ARD berichte, sondern natürlich auch noch auf bestimmte Sachen tieferen Blick habe. Und das fand ich ganz toll. Also ich habe da viele neue Kontakte gewonnen oder bin vielleicht auch selber in Kontakt geworden. Aber ich glaube, das ist dann natürlich dann irgendwann auch ausgeschöpft. Also ja, leider, also muss ich jetzt so den Zahn ziehen, vor allem zu glauben, dass es länger bleibt. Es kann natürlich auch sein, dass ich mich völlig irre, wie die Leute, die gesagt haben, das Internet ist auch nur so eine Phase. Am Ende kommunizieren wir nur noch darüber. Dann habt ihr jetzt einen schönen Soundbite, den man immer wieder aus der Schublade wiederholen kann.
10 Jahren wieder hervor.
Aber ich glaube, das ist so ein bisschen wie so eine grüne Woche für Journalisten, Politik, Businessfrauen und Männer, Aktivistinnen und Aktivisten. Ich glaube, das ist so ein bisschen, man kann sich da ausstellen und findet dann neue Kontakte und kann da seine Visitenkarte lassen. Das ist so das, was ich jetzt aus den paar Wochen Clubhouse ziehe.
Das mit der Visitenkarte ist ein schönes Bild. Das ist wirklich gut. Ja, ja, ich glaube auch. Also es gibt halt, was ich so wahrnehme, ist, dass sich viele Sachen einfach jetzt auch wiederholen. Also dass du irgendwie schon das 100. Marketing-Panel oder irgendwie TikTok-Hacks oder wie auch immer, dass du das alles irgendwie schon angeboten und gehört hast und hier mal reinhören und da mal reinhören, ist auch total toll und auch die Leute dort kennenzulernen, sich mit denen zu vernetzen auch. Aber ich glaube, auf Dauer ist es dann auch wieder so dieser Faktor, man will irgendwann mal abschalten und wirklich Ruhe haben. Also es ist ja auch jetzt, ich habe es halt hauptsächlich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, hauptsächlich in so Pausenphasen, wo ich normalerweise eigentlich Pause mache, also so, sei es die Mittagspause oder halt abends genutzt. Und dann habe ich gemerkt, ja, es ist wahnsinnig toll, aber es ist Input, Input, Input. Und man möchte ja irgendwann auch wieder ein bisschen abschalten. Also ich glaube, ich kann mir da vorstellen, dass dahingehend das so ein bisschen sich wieder abschwächt. Aber ich bin jetzt auch mal gespannt, wie das aussehen wird, wenn dann jetzt noch mehr User draufgelassen werden mit der Android-Version. Also wie sich das dann nochmal verändert, wenn das nochmal ein bisschen demokratisiert wird.
Es gibt ja jetzt auch schon, finde ich, viele Probleme, die auch deutlich werden, weil du es nämlich gerade gesagt hast, Mittagspause, fällt mir ein, was mir letzte Woche bei Clubhouse passiert ist, habe ich schon wieder völlig verdrängt. Da war ich genau in meiner Mittagspause, ich hatte Sendewoche in Köln, live nach 9, da ist man ja dann immer schon früh aufgestanden, ich bin nach Hause gekommen, habe mir was gekocht und habe währenddessen Clubhouse geöffnet. Und da gab es ein interessantes Gespräch über jüdische Identitäten in Deutschland, verschiedene und auch Österreich, also es war eine ziemlich große Gruppe und eben auch mit allen möglichen Menschen, nicht nur jüdischen Menschen aus Deutschland, sondern auch muslimischen, Christen, Atheisten. Also es ging sozusagen im weitesten Sinne um Identität. Das sind immer so Themen, die ziehe ich mir total gerne rein, auch zwischendurch. Es ist immer spannend zu erzählen, was Leute so berichten. Und dann hat sich plötzlich einer gemeldet, der auf das Podium kam und eigentlich jetzt erstmal so ganz normal irgendwie was erzählte und dann so im Nebensatz sagte, bei manchen Menschen ist er total überrascht, wenn die sagen, dass sie jüdisch sind. Er selber war es nicht. Und anderen würde man das ja natürlich, also man sieht es den Leuten ja nicht unbedingt an, es sei denn an bestimmten Merkmalen, aber nicht grundsätzlich. Und dann meldete sich jemand danach und sagte, da habe ich jetzt nochmal eine Frage, wie meinst du das denn mit, man kann das an bestimmten Merkmalen sehen, ob jemand jüdisch ist? Und er meinte damit nicht die Kippa auf den Kopf oder den Magen David am Hals, sondern er meinte natürlich körperliche Merkmale. Und so hat er das auch ausgedrückt. Und in dem Moment wirklich, ich war gerade am Kochen und dann dachte ich mir, dann wusste ich schon, was kommt und ich musste ganz kurz rausgehen aus dem Raum, schlucken und dann sofort rausgehen, weil ich dachte, das kann ich jetzt nicht ertragen in meiner Mittagspause und auch total krass, was ist das für ein Mensch, wie kommt der da rein und wie kommt der dazu, sowas zu sagen, da ist man natürlich immer noch schockiert und dann war ich aber trotzdem neugierig, wie diese Gruppe, die davor eine ganz tolle, wirklich sehr divers besetzte Gruppe, eine ganz tolle Unterhaltung dazu hatten. Und dann, als ich eine Minute später wieder reinging, hörte ich nur, wie die Moderatoren, wie jemand sich bedankt und sagt, ja, vielen Dank, dass ihr das gleich geklärt habt, dass ihr da reingegangen seid. Und dann hat sich auch ein anderer Teilnehmer gemeldet, der sagte, ja, ich bin hier nur gerade mal reingekommen, ich wollte eigentlich nur zuhören, aber ich bin hier nicht reingekommen, um sowas Rassistisches und Antisemitisches zu hören. Also daraus schließe ich, er muss was Schlimmes gesagt haben, ich weiß bis heute noch nicht was und ich bin auch froh, dass ich es nicht gehört habe. Und ja. Leute sind direkt eingeschritten, also und nicht nur Jüdinnen und Juden, sondern alle, die da in dem Raum waren, die auf der Bühne in dem Moment waren. Das ist natürlich toll, aber, und jetzt kommt das große Aber, tut mir leid, dass die Geschichte so lang ist, das habe ich halt aus verschiedenen Räumen schon gehört, was rassistische Äußerungen betrifft, was auch wieder Fake News, ne? Also was Dinge betrifft, die einfach falsch verbreitet werden, Hetze, frauenfeindliche Dinge, die gesagt werden. Und das wird natürlich nicht immer so kommentiert dann von allen anderen. Oder vielleicht auch Leute, die jetzt gar nicht, wenn es jetzt um Fakten geht, das erstmal so als bare Münze nehmen. Und da sehe ich auch das Problem, dass sich da vielleicht viele rechte Gruppen auch weiter breit machen und dann so ein bisschen so ihre Agenda, ja, wie auf so einem Podium mit einem Megafon eben raus, ohne dass, ja, dass es da Gegenwind gibt. Und das haben wir ja auch schon in Interviews oder in anderen Runden. Hier die Abu Chaka war ja auch schon auf Clubhouse und hat dann irgendwas gegen Journalisten gesagt und das ist dann werden auch Leute, die dagegen sprechen, rausgeschmissen aus dem Raum. Also da gibt es total große Probleme jetzt schon. Das wird die auch noch weiter beschäftigen.
Absolut, ja. Und da gibt es ja noch keine Lösung so wirklich für. Ne? Das ist, glaube ich, auch eh schon so das Manko, was Clubhouse auch schon von Anfang an mit sich getragen hat. In den USA ist das ja auch alles schon viel früher gestartet. Und da gab es halt auch immer wieder Berichte, so was Sexismus, Antisemitismus etc. angeht. Und finde ich wahnsinnig spannend, dass du jetzt auch gerade das so aus erster Hand berichten kannst und das mitgekriegt hast und eigentlich bist du aus dem Raum rausgegangen, aber das ist dann doch irgendwie immer wieder erschreckend, so wie unmittelbar das dann so aufploppt und klar, auf jeder sozialen Plattform gibt es diese Probleme, aber ich glaube, die größte Herausforderung ist das einfach vernünftig zu moderieren und eben zu unterbinden dann.
Ja, aber wer ist der Moderator oder die Moderatorin? Das ist ja auch mal die Frage. Klar, das ist natürlich jetzt noch so ein bisschen Versuch oder man versucht es so basisdemokratisch wie möglich zu handhaben, aber jeder kann ja irgendeinen Raum starten und kann ja dann auch als Admin bestimmen, wer da spricht und wer nicht. Und ob da halt immer so die besten Absichten dann dahinter stehen, das bezweifle ich ganz stark. Ne?
Natürlich bilden, na klar, na klar.
Ja, und seine Meinung kann man natürlich auch, wenn die ganz schlimm sexistisch oder rassistisch ist, kann man natürlich überall äußern. Aber das ist natürlich wieder ein Medium, worüber das ganz weit verbreitet wird, über die ganze Welt, über alle Clubhouse-Abonnentinnen und Abonnenten. Und da gibt es eben auch, da fehlt halt auch wieder sozusagen diese Kontrollmöglichkeit. Das ist so wieder der Fluch und Segen.
Dann kommen wir wieder zurück zu dem, wie kann man das am besten filtern, ohne irgendwie bei Zensur zu landen. Richtig, ja. Genau. Ja, aber dass du das auch schon angesprochen hast mit der, das war auch noch ein Thema, was ich persönlich super spannend finde, weil wir sind jetzt ja gerade so ein bisschen in die Medieninnovationswelt eingetaucht, aber was mich auch wahnsinnig interessiert, auf Instagram sieht man das auch vor allen Dingen, dass du dich sehr viel für die jüdische Community engagierst und da auch sehr stark so die Themen Antisemitismus eben auch ansprichst und sichtbar machst und auch so deine Erfahrungen teilst und vielleicht kannst du da ja mal berichten, so wie ist da deine Erfahrung? Hat sich der Ton, hat sich da irgendwie der Diskurs im Laufe der letzten Jahre verändert, verschärft vielleicht? Was hast du da so erfahren?
Also ich glaube nicht, dass er sich verändert oder verschärft hat. Also du meinst natürlich jetzt so antisemitische Äußerungen oder auch Überfälle, die gab es schon immer. Das hat sich jetzt, kann man jetzt nicht sagen, dass sich das in den letzten 10 Jahren plötzlich entwickelt hat, dass die Antisemiten quasi aus ihren Ecken kommen und anfangen, solche Dinge an den Menschen an den Kopf zu werfen. Nur die Verbreitungsmöglichkeit hat sich verändert. Also diese Vorurteile oder Stereotypen oder richtig Hass im Kopf, der wird meiner Meinung nach von Generation zu Generation übergeben und vielleicht gar nicht bewusst, sondern natürlich auch erlernt. Also gerade was so Vorurteile und Stereotypen betrifft, was Sprache, also Begriffe, ganz einfach nur Begriffe, machen ja total viel aus, auch unbewusst. Und das wurde sozusagen von der einen zur anderen Generation definitiv übergeben und auch antisemitische Haltung, also ob leicht oder stark, die hat das auch immer schon gegeben und auch diese Äußerung. Und da sind wir wieder bei der kleinen Gruppe, die dann so tuschelt und sagt, ja, sehe ich so und so und hast du das gesehen und ich finde ja das, die gab es ja immer und jetzt gibt es eben die Möglichkeit, solche Dinge bei Facebook, bei Instagram, überall zu schreiben. Und mehr Menschen lesen das. Und dadurch hat man das Gefühl, dass es schlimmer geworden ist. Und was auch ein Faktor ist, ist, dass die Kriminalitätsstatistik in den letzten oder früher so war, dass man sozusagen das in rechte und linke Gewalt unterteilt hat, was so passiert. Und jetzt seit ein paar Jahren schlüsselt man das noch konkreter auf, zum Beispiel in antisemitisch motivierte Taten. Die wurden früher einfach dem rechten Spektrum zugeordnet. Und jetzt wird sozusagen mehr aufgeschlüsselt, was ist das sozusagen, also wie viele antisemitische Taten innerhalb der rechtsgerichteten Gewalt gibt es? Das ist natürlich erstmal gut, dass man es hat. Dadurch hat man aber auch das Gefühl, das ist vielleicht irgendwie mehr als vor 10 Jahren. Aber auch da gab es die Schmierereien, Überfälle und so, die gab es eben auch schon. Mhm. Was wir jetzt aber sehen, ist, dass es eben nicht nur aus der rechten Ecke kommt. Das finde ich total wichtig. Es gibt auch natürlich auch aus linken Ecken, aber eben auch aus der Mitte der Gesellschaft. Also es sind nicht, man möchte es sich immer so gerne vorstellen, dass es irgendwelche gewaltbereiten Ränder sind, aber es gibt es tatsächlich wirklich in allen Facetten und leider auch in allen Bevölkerungsschichten. Also man kann das jetzt gar nicht so sagen, dass es ein Problem nur der Ecke XY ist. Und die Ecken schieben sich das nämlich gerne immer gegenseitig zu. Diese Diskussion kenne ich schon von Twitter, dass man dann sagt, ja, aber guck doch mal auf die. Ja, die gibt's auch, aber es gibt eben auch die anderen. Und von daher, mein Fazit ist, Antisemitismus gab es schon immer, war nie weg und ist jetzt einfach nur noch deutlicher, noch merkbarer verbreitet durch die sozialen Plattformen.
Ja. Und glaubst du, dass also dann das so ein Treiber ist auch dafür? Also du hast gesagt, es ist auf jeden Fall sichtbarer, dass sich das dadurch noch verstärkt und mehr auf Menschen auf diesen Zug aufspringen?
Ja, es kann natürlich auch ein Katalysator im schlimmsten Fall werden, dass Menschen, also wir sehen es jetzt auch schon wieder bei Corona-Verschwörungstheorien, da gibt es dann auch immer ganz schnell von der sogenannten jüdischen Weltverschwörung ist dann die Rede, wird dann darauf zurückgeführt oder auch jetzt beim Sturm aufs Kapitol haben wir Menschen gesehen, die T-Shirts trugen, wo drauf stand, 6 million wasn't enough, die natürlich auf die Shoah anspielen und dass die 6 Millionen ermordeten Menschen nicht genug waren. Wo man natürlich erstmal denkt, wie hängt das denn jetzt mit der politischen Lage in Amerika zusammen? Aber da Menschen, das wird verbreitet und das wird dann im Zweifel oder im schlimmsten Fall dann einfach so als, so ist es wohl aufgenommen von anderen Menschen, die das vielleicht nicht so einordnen können oder die vielleicht da sich gar nicht so gut informieren. Und das sehe ich schon als Problem. Da muss es natürlich eben ein Gegengewicht zu geben und vor allem das Gegengewicht heißt halt Aufklärung, Begegnungen. Das ist das Allerwichtigste und ist meine Angst schon da, dass das natürlich noch mehr Stimmung machen kann, aber sozusagen diese grundsätzliche Einstellung, die gab es da auch schon davor.
Aber deswegen finde ich das gerade so toll, dass du dich da so für einsetzt und eben das Positive der sozialen Medien nutzt und eben diese Gegenstimme, dieses Gegenpol bildest. Ja, ich glaube, die Zeit ist tatsächlich schon irgendwie ab. Das geht so schnell mit dir. Ich könnte jetzt noch 2 Stunden weiterreden. Aber
vielen Dank. Das machen wir dann privat.
Genau, wir schauen jetzt auf den Shop und gehen weiter. Ist okay. Genau. Top Secret jetzt. Ab jetzt. Nee, aber wirklich vielen Dank für dieses facettenreiche Interview von ESC über Clubhouse, über jetzt wirklich dieses auch sehr spannende und wichtige Thema, wo du dich auch sehr für einsetzt für die jüdische Community. Ja, vielen Dank. Vielen Dank dir.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank euch. Ich habe auch viel gelernt und lasst uns weiter gemeinsam vernetzen. Das wäre mein Stichwort oder mein Schlusswort, denn ich glaube, das wird uns allen einfach helfen in Zukunft.
Das war der NMA Fireside Chat. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like, Subscribe oder ein Share da. Wir freuen uns auch über eure Reviews auf Apple Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Fireside Chat.